Deutschlandfunk, Andruck.
Politik und Jugend, die Königskinder, die einander nicht finden. Und das liegt nicht nur an der Jugend, denn die sei eben nicht politikverdrossen, wie es so oft heißt. Das schreibt Mareike Nieberding. Sie ist Journalistin und Aktivistin, hat vor der letzten Bundestagswahl bzw. nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine Jugendbewegung gegründet. Demo heißt die, sinnigerweise. Und sie hat nun ein Buch darüber geschrieben, wie politisch das Leben ohnehin schon ist und wie sich jeder Einzelne politisch engagieren kann, ohne dass das ein Fulltime-Job werden muss. Mareike Nieberding ist uns jetzt zugeschaltet. Verwende deine Jugend, lautet der Titel ihres Buches. Klingt nach mach was draus und ist, glaube ich, auch so gemeint. Sie beginnen aber vor dem Aufruf mit der Ehrenrettung sozusagen. Das erste Kapitel hat die Überschrift: Die Jugend ist nicht politikverdrossen. Jetzt habe ich so als Mittelalter natürlich viel gelernt über die Generation Y, die nach der Theorie ja eher auf schnelle Bedürfnisbefriedigung als auf Selbstverwirklichung setzt. Und wir haben es mit einer Jugend zu tun, die in hohem Maße konsumorientiert ist. Das klingt ja irgendwie nicht nach Sturm und Drang, was es ja brauchen würde, um politisch aktiv zu werden.
Ja, das stimmt, obwohl ich zähle mich auch zur Generation Y mit 31, muss aber sagen, dass ich durch mein Engagement bei Demo und auch durch das, was ich jetzt quasi in den Studien, den Jugendstudien dazu gelesen habe, mit der nächsten Generation schon ganz anders aussieht. Also meine Erfahrung ist, dass diese Jugendlichen da draußen jetzt gerade wahnsinnig politisch sind, obwohl sie eben nicht parteipolitisch sind. Sie sind eben nicht politikverdrossen, sondern eher parteienverdrossen und haben gleichzeitig einen wahnsinnig großen Hunger nach Gerechtigkeit, nach Einflussnahme, nach Gehörtwerden. Und ich glaube, das sieht man auch jeden Freitag auf den Plätzen dieses Landes und der ganzen Welt mittlerweile mit Fridays for Future. Und dementsprechend ist da, glaube ich, sehr viel zu holen für unsere Demokratie. Ist eine riesige Chance.
Sie schreiben selbst, diese Gruppe Fridays for Future, das sind ja hauptsächlich auch privilegierte Jugendliche. Das heißt, sie sind gut gebildet und sie haben auch eine Statistik aufgeführt. 32% der Jugendlichen ist es nur wichtig, sich politisch zu engagieren. Da stehen ja eben noch 2/3 der anderen dagegen. Wie kann man die denn motivieren?
Ich glaube, dass es erstens total wichtig ist, dass diese sehr gut gebildeten, politisierten Jugendlichen sich überhaupt erstmal darüber bewusst werden, dass es eben einen Teil gibt, der weniger gut gebildet ist, weniger optimistisch in die Zukunft blickt und für den man dementsprechend auch ein bisschen Verantwortung übernehmen muss vielleicht. Und wie man die restlichen 2/3 motivieren kann, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, erstmal wäre es total wichtig, wenn die Politik den Jugendlichen signalisieren würde, dass sie tatsächlich ernst nehmen, dass sie wahrnehmen, dass sie auch wollen, dass sie was machen und ihnen nicht immer das Gefühl geben, das ist jetzt irgendwie lästig, das ist anstrengend, ihr geht uns auf den Senkel, bitte geht doch wieder in die Schule und lasst uns unsere Arbeit machen. Ich glaube, das wäre erstens ein total wichtiger Ansatz. Und zweitens ist es, glaube ich, total wichtig, diese jungen, nicht hochpolitisierten, also diese nur 32%, haben Sie gerade gesagt, ich schreibe ja im Buch, man könnte nur sagen, aber eigentlich ist es schon total viel, weil 32%, ich meine, das ist 1/3 der Jugendlichen heutzutage, das hört sich wenig an, aber andererseits sind große Bewegungen immer von wenigen Menschen ausgegangen und ich finde, man sieht es gerade sehr gut an Greta Thunberg, dass ein Mensch die Welt verändern kann, wenn er sich wirklich vornimmt, dies zu tun und auch gehört und wahrgenommen und gesehen wird.
Sie schreiben von einem toxischen Realismus, dem man begegnen müsse. Was meinen Sie damit?
Also, das ist auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung als junger Mensch und eben nicht hochpolitisiert. Damals war ich als 16-Jährige, wie ich es vielleicht schon hätte sein können. Damals war zum Beispiel der Irakkrieg ja ein großes Thema. Aber ich war auch so einer Art toxischem Realismus verfallen im Sinne von, man kann sowieso nichts ändern. Politik ist das, was die da oben machen. Ich habe mich immer mal als faule Optimistin beschrieben, als so jemand, der immer davon ausgeht, dass es schon irgendwie gut wird. Das zeigt natürlich auch andere andererseits von einem großen Vertrauen in das politische System, was vielleicht auch eigentlich ein ganz schönes Zeichen ist. Aber es ist eben auch sehr distanziert und vielleicht zu wenig, ich habe mich zu wenig gemeint gefühlt. Und ich glaube, das ist das, was dieser toxische Realismus dann eben hervorbringt, dass man immer denkt, okay, das geht mich irgendwie nichts an. Zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung geht. Ich bin weiß, komme aus einem Mittelstandshaushalt, bin super privilegiert aufgewachsen, konnte immer alles machen, was ich wollte, konnte studieren, ohne dass ich Geldsorgen hatte und, und. Und wenn es eben darum geht, dass es auch viele junge Menschen in diesem Land gibt, die eben einer Bildungsungerechtigkeit ausgesetzt sind, dann habe ich mich da lange nicht gemeint gefühlt. Und ich glaube, dass es eben ein erster Schritt zum Politischsein ist, zu verstehen, dass man sich gemeint fühlen muss, auch wenn andere Gruppen diskriminiert werden.
Da zitieren Sie ja mal eine sehr positive Haltung aus den USA, Identify Your Privilege, im Buch. Das meint genau das, richtig? Dass man sich mal bewusst wird, wo man eigentlich steht und dass man vielleicht auch was zurückgeben kann an die Gesellschaft.
Genau, und dass Privilegien eben nicht nur dazu da sind, um sie zu nutzen. Es gab bei uns früher zu Hause diesen Spruch, Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. Und das ist irgendwie schon eine ganz schön harte Einstellung. Ich finde, man sollte das eher umdrehen und darüber nachdenken, wie man seine Privilegien vielleicht auch für andere, für die Gesellschaft, für ein gutes und gerechtes Gemeinwohl einsetzen kann.
Ihr zweites Kapitel überschreiben Sie mit dem Satz, die Politik ist jugendverdrossen. Woran machen Sie das fest?
Also ich finde, da gab es jetzt vor allem im letzten Jahr, aber auch schon in den Jahren zuvor eine ganze Menge Beispiele sozusagen aus der Medienöffentlichkeit. Ich kann mich erinnern an, ja, man könnte sagen, diese tragikomische Maybrit Illner-Sendung mit Kevin Kühnert, als er gerade mitten in der No-GroKo-Kampagne steckte und so, ja, gerade so auf dem politischen Parkett quasi aufgetreten war. In dieser Sendung wurde er laufend als Herr Kleinert angesprochen, wurde geduzt von der Moderatorin, wurde von den anderen Mitdiskutierenden, die eben viel älter waren als er. Also die haben einfach über ihn gesprochen, während er neben ihnen saß. Und das ist schon eine Art von, ich will fast sagen, Respektsverweigerung einem jungen Politiker gegenüber, der zu dem Zeitpunkt auch schon mehr als 10 Jahre Erfahrung in seiner Partei hatte und im Politikmachen. Das fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel dafür. Aber man sieht es, finde ich, auch an gewissen institutionellen Defiziten. Also zum Beispiel finde ich ziemlich jugendverdrossen von der Politik, dass sie den jungen Menschen nicht die Chance einräumen, wählen zu gehen. Also ich finde, das Wahlalter sollte gesenkt werden bei den Bundestagswahlen auf 16 und bei den Landtagswahlen auf 14 Jahren. Weil ich glaube, man sieht gerade sehr gut, dass diese jungen Menschen sehr wohl dazu in der Lage sind, zu entscheiden, welche Partei sie für ihre Zukunft haben wollen, wer für ihre Zukunft eintreten soll und wer nicht. Und was ich auch sehr, sehr erschreckend fand, im Laufe der Recherche bin ich eben auf eine Zahl gestoßen, nämlich, dass nur 2,1% des gesamten Unterrichts an Schulen auf Politikunterricht entfällt. Also das hat mich wirklich total geschockt. Wir sind ja ein Land, das sozusagen unsere Demokratie immer sehr vor sich herträgt und irgendwie sehr stolz darauf ist, was wir geschaffen haben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und eben auch nach der Wiedervereinigung. Und das stimmt ja auch in vielen Punkten. Aber wenn ich dann höre, dass nur so wenig Politik unterrichtet wird und sozusagen den jungen Menschen gar nicht die Chance gegeben wird, sich politisch zu bilden, überhaupt zu verstehen, wie unser System funktioniert, wie man sich einbringen kann, was es für Möglichkeiten gibt, als Einzelner politisch aktiv zu sein, dann muss man sich ja auch nicht darüber wundern, dass die jungen Leute nicht wählen gehen und keine Lust haben auf Parteipolitik.
Dazu will ich mal ein konkretes Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Aber um Verantwortung für andere übernehmen zu können, muss ihnen, also jungen Menschen, auch Verantwortung übertragen werden. Warum? Weil ihre Politisierung sonst wieder verpufft. Dies zu tun, liegt in der Macht der Politik, in den Händen der Parteien und ihrer Führungsfiguren. Wahlalter herabsetzen haben Sie schon genannt. Wie kann das sonst geschehen?
Man braucht eben diese Stellschrauben wie Wahlalter, politische Bildung. Dann gibt es Möglichkeiten auch innerhalb der Parteien. Die Jugend, die da überhaupt schon zur Verfügung steht, also zum Beispiel bei den Jusos, bei der Grünen Jugend, bei der JU besser einzubinden, indem man die zum Beispiel immer einen Platz in den Vorständen an Menschen unter 30 verteilt, indem man auf den Wahllisten vielleicht unter 5 Menschen auf den Wahllisten einen jungen Menschen unterzubringen. Man braucht mehr Mitmachmodelle, auch digital, weil ich glaube, dass Parteienengagement immer noch viel zu sehr zu Zeiten stattfindet, in denen viele jüngere Menschen, und dazu zähle ich jetzt zum Beispiel auch schon junge Eltern, dass die dann eben überhaupt keine Zeit haben, sich zu engagieren, weil ein Engagement in einer Partei im Ortsverband eben bisher immer vorgesehen hat, dass man mittwochs abends zwischen 18 und 20 Uhr oder 19 und 21 Uhr Zeit hat, sich da 2 Stunden hinzusetzen und mit seinen Kollegen von der Partei vor und zurück zu diskutieren. Das ist wichtig und man sollte natürlich auch den Augenkontakt sozusagen nicht verlieren. Aber ich glaube, dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, eben Parteimitglieder oder vielleicht auch potenzielle Parteimitglieder, Leute, die eigentlich gar nicht Mitglied werden wollen, aber sich trotzdem politisch engagieren wollen, themengebunden zum Beispiel, digital besser mitzunehmen, mit Befragungen, mit Vorschlägen, die man einsenden kann. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die noch überhaupt nicht genutzt werden. Und das in einer Sphäre, der digitalen Sphäre, in der die jungen Menschen wahnsinnig viel unterwegs sind, in der die zu Hause sind.
Sie schreiben, man solle Machbarkeit nicht gegen Visionen ausspielen. Das ist natürlich ja aber so ein gewisser Reflex, den man auch hat und der sich vor allem mit einer bestimmten Lebenserfahrung ja auch schwer abstellen lässt. Wie oder wo findet man da Ihrer Ansicht nach den Kompromiss?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so leicht, weil ich merke das auch schon an mir selber. Wie gesagt, ich bin 31 mittlerweile. Sobald man erwachsen ist, zählt man sich halt sozusagen zu den Älteren und guckt vielleicht auch manchmal mit gewissen Vorurteilen auf die jungen Menschen und stempelt das, was die als leidenschaftlich und gerecht empfinden, als Naivität ab. Und ich glaube aber, dass es sozusagen gerade ein wahnsinnig guter Moment wäre, auch mehr Demokratie zu wagen, indem man mehr Naivität wagt. Es gibt schon Möglichkeiten, erstmal zuzuhören und sich überhaupt Visionen wieder zuzutrauen.
Auf den letzten 10 Seiten folgt dann ja Ihr konkreter Appell. Da geben Sie nochmal so richtig Gas. Da folgen Sie auch Ihrem eigenen Impuls, aktiv zu werden, Dinge anzugehen. Nun sind Sie ja Aktivistin in dem Buch vor allen Dingen. Sie sind aber eben auch Journalistin. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung. Wie bekommen Sie die hin?
Ja, also dieses Label der Aktivistin, das ist irgendwie damals durch diese Gründung einer Jugendbewegung, was ein total impulsiver, emotionaler Akt war nach der Wahl von Donald Trump. Da ist mir dieses Label Aktivistin irgendwie so zugeflattert und damals fühlte ich mich schon nicht so wohl damit, weil ich natürlich in erster Linie Journalistin bin und mich auch als solche wahrnehme. Also ich fühle mich eigentlich eher als engagierte Bürgerin. Und ich glaube, das darf man auch als Journalistin sein. Und vereinfacht wird mir das allerdings dadurch, dass ich einfach nicht als politische Journalistin in dem Sinne arbeite. Da muss man schon bestimmte Abstriche machen in die eine oder die andere Richtung.
Vielen Dank. Mareike Niebering war das. Verwende deine Jugend. Ein politischer Aufruf heißt ihr Buch. Im Tropenverlag erschienen, 108 Seiten, 12 Euro.